Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Dankeschön.
Ich glaube, die Selbstwahrnehmung der Deutschen ist überwiegend die eines bargeldaffinen Volkes.
Ich habe schon vor 25 Jahren in Schottland gelebt und da habe ich nie Bargeld in der Hand gehabt. Da wollten sie auch im Drogeriemarkt 20 Pence mit der Kreditkarte bezahlt haben.
Mehrere Leute sind auf uns zugekommen und sagten, sie hatten kein Bargeld dabei. Und das wird natürlich in Zukunft auch mehr werden.
Digitaler Euro klingt zunächst mal toll. Man hat also den physischen Euro, den man nun auch in die digitale Welt übersetzt. Das Dumme ist, man weiß über die konkrete Ausgestaltung noch herzlich wenig.
Bar oder mit Karte? Noch haben wir die Wahl. Auch wenn erste Geschäfte gar kein Bargeld mehr annehmen beim Bezahlen. Und viele lieber kontaktlos oder mit Karte bezahlen. Der Bargeldanteil am Umsatz im deutschen Einzelhandel liegt inzwischen bei unter 40%. Wenn demnächst auch noch der digitale Euro eingeführt werden sollte, erleben wir dann den Abschied von Münze und Geldschein? Kein Bargeld mehr im Umlauf? Kaum vorstellbar in einem Land, in dem die Menschen an Münzen und Scheinen hängen wie in kaum einem anderen Euro-Staat. Ich war unterwegs in der Fußgängerzone, beim Einzelhandel und dort, wo man alles über die Geschichte des Geldes erfahren kann, im Frankfurter Geldmuseum. Bargeld, ein Auslaufmodell? Wie lange Deutschland noch mit Euro und Cent bezahlt? Willkommen zum Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Henning Hubert.
Samstagvormittag, 10 Uhr, da machen die Geschäfte auf in der Hauptstraße in Heidelberg. Das ist eine ganz langgezogene Gerade, Fußgängerzone vom Bismarckplatz bis hin Richtung Palais Boisserie unterhalb des Heidelberger Schlosses. Also eine sehr gute Lage. Hier gibt es eigentlich keinen Leerstand. Wenn, dann wird gerade umgebaut, wenn Läden nicht aufhaben. Viele Fußgänger kommen vom Bismarckplatz, gehen rein in die Innenstadt und um 10 Uhr geöffnet, pünktlich, hat auch ein Teegeschäft auf der rechten Seite, schräg gegenüber des Psychologischen Instituts, das ist ja auch eine Unistadt. Also ein Teegeschäft von Susanne Schaffner. Und es ist auch schon Kundschaft drin. Guckt sich jetzt nicht nach Teebeuteln um, sondern nach Teekannen, wenn ich das richtig sehe. Guten Morgen, Frau Schaffner.
Guten Morgen.
Sie leiten ja auch Pro Heidelberg, da sind Sie die Vorsitzende der City Marketing Verein.
Genau.
Und deshalb darf ich netterweise hier die Frau Wiesewitsch, die begleitet mich auch, die ist Ihre Geschäftsführerin, hier bei Ihnen mal so ein bisschen in die Kasse reingucken.
Ja,
jetzt ist ein guter Geschäftstag, der losgeht. Wie haben Sie denn die Kasse vorbereitet?
Ich habe sie bestückt, natürlich mit Bargeld. Ne?
Und kann ich das mal sehen?
Entsprechende Münzgelder, Scheine, sodass wir vorbereitet sind auf die Kunden und das halt auf beiden Kassen dann.
Sie haben zwei Kassen, ein EC oder also ein Kartenlesegerät ist auch dabei.
Ja, genau. Ich habe zwei an beiden Kassen jeweils ein EC-Lesegerät und Bargeld. Genau.
Wissen Sie ganz genau, wie viel Geld jetzt in Kasse 1 drin ist?
Ja, muss ich auch wissen. Bin ich verpflichtet, das einzugeben. Ich muss in jeder Kasse das genaue Stockgeld eingeben für das Finanzamt.
Und für uns? Ich bin auch neugierig.
Möchte ich hier nicht verraten, das ist mein kleines Geheimnis.
Sind Sie da völlig entspannt und Ihnen ist egal, wie die Kundschaft bezahlt oder haben Sie einen Liebling?
Mittlerweile bin ich da ziemlich entspannt. Am Anfang, muss ich ganz ehrlich zugeben, war mir Bargeld schon lieber, aber mittlerweile, letztendlich ist es ein Kundenservice und der Kunde darf gerne entscheiden, wie er bezahlt.
Was ist alles möglich außerhalb des Geldscheins und der Münzen?
Also man kann bei mir mit allen möglichen Karten zahlen, man kann bei mir die Payback-Punkte einlösen, Apple Pay und wir haben ja auch hier in der Stadt einen Gutschein, der sogenannte Dankeschein, und mit dem kann man auch bezahlen.
Eine Regionalwährung sogar?
Ja, genau. Das ist unser Gutschein. Den haben wir jetzt seit, glaube ich, 2 Jahre. Und da kommt sehr, sehr gut an. Es gibt ganz viele Geschäfte und Gastronomien, die da mitmachen und Dienstleister. Das ist eine ganz tolle Sache.
Das klingt ja so ein bisschen wie ein Gegenprogramm zu den üblichen Bezahlmethoden.
Ja, auf jeden Fall. Das soll es ja auch sein. Die Leute sollen ja auch gerne ihr Geld hier in Heidelberg lassen, hier vor Ort und nicht im Online-Geschäft.
Wie sieht denn der aus, dieser Dankeschein?
Ich habe gerade einen da, Augenblick. Ein Scheckkartenformat, sieht also aus wie eine EC-Karte und in der typischen Heidelberg-Farbe und noch mit dem Herz.
Genau. Also ein Rotton wahrscheinlich, wenn die Abendsonne aufs Schloss, auf die Schlossruine scheint.
Genau, genau. Kann man draufladen, so viel man möchte. Das ist völlig flexibel. Das geht ganz einfach hier mit so einem Tool, was der Kunde gerne drauf haben möchte, können wir aufladen. Es geht aber auch online. Man kann sich den Gutschein auch online auf diesem Portal firmaheidelberg.de gibt es dann so einen Link und dann kann man sich auch den Gutschein digital holen.
Es entspricht, glaube ich, so ziemlich dem Gedanken des digitalen Euros, der jetzt angekündigt wurde, dass er so in ungefähr 5 Jahren vielleicht kommen kann, wenn der Plan der Europäischen Zentralbank aufgeht. Ja. Auf dem Smartphone soll man dann seinen Gutschein sich laden können vom Bankkonto und dann eben so auch bequem bezahlen. Auf was müsste man achten? Was wäre denn so Ihr Tipp ausgehend von diesem Heidelberger Dankeschein?
Also es ist so einfach wie möglich zu handhaben. Also auch für die Kunden, das finde ich eigentlich am allerwichtigsten, weil der Kunde soll ja Spaß haben am Einkaufen und am Bezahlen. Und wenn das Ganze zu kompliziert ist, dann macht er das nicht. Und dann denkt er sich, nee, den Stress gebe ich mir nicht. Und natürlich auch für die Händler. Aber die sind es ja auch gewohnt, mit Bezahltools umzugehen. Also von dem her.
Wie viel Prozent zahlen bei Ihnen denn dann noch ganz klassisch mit Bargeld?
Weniger als die Hälfte. Also ich müsste nochmal genau nachschauen. Also ich würde mal sagen 30%, 40% zahlen mit Bargeld und der Rest mit Karte.
In der Endabrechnung, was macht Ihnen mehr Aufwand?
Bargeld, ganz einfach. Ich muss das Geld am Abend zählen. Wenn ich nur Kartenzahlung hätte, müsste ich ja am Abend kein Geld zählen. Müsste ich einfach auf 2 Knöpfchen drücken und das wäre es dann.
Was ist denn in Heidelberg so der beliebteste Frühstückstee von der Zusammensetzung?
Also der Klassiker ist nach wie vor Earl Grey. Danke, tschüss. Und danach kommen auch schon die japanischen Grüntees. Also das ist so, ich glaube, Earl Grey ist nach wie vor einfach seit Jahren, Jahrzehnten der Dauerbrenner.
Jetzt eine Kundin im Heidelberger Teegeschäft hier in der Hauptstraße. Sie haben keinen Tee gekauft, sondern irgendwie Zubehör, oder?
Ein Zubehör, ja. Das waren Teesiebhalter, ja, und praktisch war das, mir haben 1,90 Euro gefehlt, dass ich mit der Karte zahlen konnte. Ja, das war praktisch.
Haben Sie trotzdem noch Bargeld gerade drin in Ihrem Portemonnaie?
Sehr wenig.
Woran liegt das?
Meistens finde ich nicht den richtigen Automat und zur Bank selber habe ich keine Zeit hinzugehen und ich bin auch sehr viel beruflich unterwegs, ganz in der Welt und dann nützt mir der Euro auch nicht immer was. Deswegen zahle ich eigentlich lieber mit Karte.
Wenn Sie so viel unterwegs sind, ist Deutschland da noch irgendwie hinterher, was die Kartenzahlung angeht? Oder liebt das Bargeld mehr? Was ist so Ihr Eindruck im Vergleich zu anderen Ländern?
Ich habe schon vor 25 Jahren in Schottland gelebt und da habe ich nie Bargeld in der Hand gehabt. Da wollten sie auch im Drogeriemarkt 20 Pence mit der Kreditkarte bezahlt haben. Im Ausland ist es sowieso, die Leute möchten alle gar kein Bargeld mehr in die Hand nehmen. Ich war jetzt gerade in Spanien, da habe ich auch alles mit Karte bezahlt. In Deutschland ist es schwierig. Da können sie auch im Taxi sitzen und eventuell wird keine Kartenzahlung akzeptiert. Oder letztens war ich hier im Parkhaus und da musste ich irgendwie 3,50 Euro bezahlen und hatte nur 20 Euro. Und dann habe ich den Rest in 1-Euro-Stück zurückgekriegt, weil die keine Kartenzahlung angenommen haben. Und für eine Touristenstadt, finde ich, geht das überhaupt nicht. Die Leute können nicht immer alles abgezähltes Kleingeld fürs Parkhaus in der Tasche haben.
Was ist dann so Ihre Prognose? Wie wird sich das entwickeln? Nehmen wir mal Sie selber, Sie und die Bargeldnutzung.
Ich denke, das wird sich immer mehr auf Bargeld los entwickeln, weil wir eigentlich auch mit den anderen Ländern in der Welt mithalten müssen. Was ich natürlich aber auch sehe, ich sehe das bei meinen Kindern, dass man da den Überblick über seine Finanzen behält. Das ist ein großes Thema, aber auch während der Pandemie wollte ja auch niemand mehr Bargeld haben.
Aber bei Ihren Kindern, das Taschengeld, das gab es als Geldschein?
Nee, das gab es aufs Konto überwiesen.
Jetzt ist eine Kundin, die hat Ceylon-Tee gekauft und Sie haben Bargeld gewählt als Bezahlmethode.
Ja, ja. Ich benutze es meistens. Nur bei größeren Summen nehme ich die Karte.
Woran liegt es, dass Sie so auf Bargeld stehen noch?
Das liegt an meinem Alter wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass es eine Art Gewohnheit ist, ja. Vielleicht hat man dann einen besseren Überblick, wenn man meinetwegen 500 bei der Bank holt und dann einfach weiß, bis da komme ich aus.
Haben Sie vielen Dank und schönen Samstag. Gut.
Wiedersehen, Dankeschön.
Der 19. Oktober ist der Tag, nachdem die Europäische Zentralbank bekannt gegeben hat, die Einführung eines digitalen Euros voranzutreiben. Also eine weitere Bezahlmethode, für die man die Menschen aber erstmal gewinnen muss. Ich habe mich mit Horst Rüther verabredet. Er leitet einen Forschungsbereich zu Bezahlsystemen und er ist Mitglied der Geschäftsleitung des EHI Retail Institutes. Das sitzt in Köln in der Nähe des Mediaparks. Und Horst Rüther forscht für Unternehmen aus dem Handel unter anderem zur Akzeptanz von Bezahlmethoden. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann, Herr Rüther.
Ja, herzlich willkommen im EHI.
Mobiles Bezahlen legt kräftig zu. So hieß erstmal die Überschrift Ihrer letzten Studie. Wo stehen wir da aktuell, ehe wir zum digitalen Euro kommen?
Mobiles Bezahlen entwickelt sich kontinuierlich weiter. Es ist noch ein zartes Pflänzchen im Vergleich zu den konventionellen Bezahlen per Karte und Bargeld. Das hat aber sehr, sehr stark zugelegt, auch im Zuge der Corona-Pandemie. Hat einen deutlichen Schwung gebracht fürs unbare Bezahlen insgesamt und in dem Zuge auch für das mobile Bezahlen.
Jetzt wissen Sie, wie im deutschen Einzelhandel bezahlt wird durch Ihre Mitgliedsunternehmen. Wie hoch ist denn aktuell der Bargeldanteil?
Der Bargeldanteil liegt letztes Jahr bei 37,5% vom Umsatz, bezogen auf 465 Milliarden Euro stationärem Einzelhandelsumsatz. Bezogen auf die Einkäufe hat allerdings Bargeld noch die Nase vorn. Da liegen wir noch bei knapp 60%, weil eben viele Klein- und Kleinstbetragszahlungen eben noch nicht mobil, was ja möglich wäre, gezahlt werden, sondern dann eben doch bar. Also beispielsweise der Gang zum Kiosk am Abend, wenn ich mir die Cola oder die Chipstüte hole, das macht man dann auch gerne nochmal mit Münzen oder kleinen Scheinen.
Bei dieser Charme-Offensive, die jetzt starten soll für den digitalen Euro, da wird auch immer noch von diesem Bütchengerät oder dem Kiosk an der Ecke ohne Kartenzahlmöglichkeit. Gibt es den noch wirklich ohne Kartenzahlung?
Den gibt es noch, allerdings werden es immer weniger. Also wir haben mittlerweile weit über 1 Million Akzeptanzpunkte allein für das marktführende System in Deutschland, die Girocard. Und das übersteigt sogar schon die Zahl der Kassen, die wir im deutschen Einzelhandel haben, denn das sind nur knapp 1 Million, ich glaube 960.000. Das liegt aber daran, weil wir natürlich auch in Reisebüros, in Hotellerie und Gastronomie, bei Behörden und sowas Akzeptanzgeräte stehen haben. Aber es zeigt, dass die Entwicklung in Richtung unbares Bezahlen in den letzten Jahren eben gewaltig zugenommen hat. Es werden immer mehr kleinere Bezahlungen per Karte beglichen und das liegt einfach daran, für den Händler ist es in den letzten Jahren wirtschaftlich sinnvoller geworden, auch kleine Beträge über Karte abzuwickeln. Und für den Verbraucher, Verbraucherin macht es halt auch Spaß, dann durchgehend mit einer Bezahlart zu zahlen, obwohl es auch viele, auch junge Leute gibt, die sagen, wir wollen uns ja gar nicht auf eine Zahlungsart festlegen. Das hängt immer ganz von der Situation ab, in der wir uns befinden. Und dann greifen wir halt mal zum Bargeld, aber eben auch gerne zur Karte.
Jetzt ist ein Elektronikhändler Anfang des Jahres ein bisschen vorgeprescht und hat das auch begründet. Gravis, Apple-Produkte verkauft er ja als Reseller. Und dort kann man seit diesem Jahr gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Haben Sie das verstanden, warum der das macht und warum er das darf?
Ja, also er darf es, solange er vor dem Kauf sozusagen darauf hinweist, dass nur das unbare Bezahlen möglich ist. Warum er es macht, habe ich auch verstanden, als ich erfahren habe, dass der Umsatzanteil, den er noch mit Bargeld hatte, unter 10% lag. Und dann wird natürlich auch die Akzeptanz vom Bargeld für den Händler unwirtschaftlich, weil man hat natürlich auch bei dem Bargeldhandling, also wir nennen das immer Geld Ver- und Entsorgung, also das heißt das Bezahlen von Geldtransporteuren und allem, was damit zusammenhängt, hat man natürlich auch relativ hohe Fixkosten. Und wenn eben dann wenig Umsatz mit Bargeld noch besteht, dann schlagen halt diese Fixkosten voll durch und dann wird ein einzelner Einkauf natürlich dann umgerechnet extrem teuer für den Händler. Und er hat gesagt, also meine Kundschaft, ich habe sie auch gefragt, die sind eigentlich zumindest zu mehr als 90% der Ansicht, dass sie mit Kartenzahlung wunderbar klarkommen. Und dann hat er halt gesagt, okay, dann versuchen wir es mal ohne Bargeld.
Was ist mit dem Cashback? Das ist ja nur was, was bei Bankfilialschließungen immer als Hinweis kommt. Da kriegst du Bargeld, wenn du einen Umsatz machst. Du musst also einkaufen und dann kann man auch mal so 100 Euro aus der Kasse zum Beispiel eines Supermarktes oder einer Drogerie entnehmen. Wer zahlt denn eigentlich für den Service?
Für den Cashback-Service bezahlt leider der Einzelhändler, was wir auch immer kritisieren. Die Gebühren, die liegen etwa in der Größenordnung, wie auch eine Akzeptanz einer Girocard-Zahlung liegt. Vielleicht ganz geringfügig weniger, aber er muss halt etwas dafür bezahlen, was der Einzelhändler halt in den meisten Fällen nicht so wirklich einsieht, weil auf der anderen Seite entlastet er ja auch die Kreditwirtschaft, an die übrigens am Ende dieses Geld dann geht, von dieser Bargeldauszahlungsmoralischen Verpflichtung zumindest. Und einerseits bietet es natürlich dann den Bankern die Möglichkeit, Geldausgabeautomaten weiter zu reduzieren. Und der Einzelhandel muss auch noch was dafür bezahlen. Das ist also so ein Doppelminus oder sowas. Oder sagen wir mal, für die Banken eigentlich ein Doppelplus. Und das haben wir eigentlich deswegen immer kritisiert. Gut, die sagen jetzt, müsst ihr ja nicht machen. Aber das ist mittlerweile schon so etabliert, dass man eigentlich, also es ist ein Gag, aus dem dann quasi schon fast jetzt eine Verpflichtung geworden ist, gar nicht mehr rauskommt.
Was sagt denn jetzt der Handel? Wie positionieren Sie sich zum Projekt des digitalen Euros, also eines Bezahlsystems, was nachdem, wenn die Politik zustimmt, nach Willen der Europäischen Zentralbank so in 4 oder 5 Jahren kommen soll?
Digitaler Euro klingt zunächst mal toll. Man hat also ein vertrauenswürdiges Produkt, den physischen Euro, den man nun auch in die digitale Welt sozusagen übersetzt. Das ist das, was mir im Moment erstmal gut daran gefällt. Das Dumme ist, man weiß über die konkrete Ausgestaltung noch herzlich wenig. Und das ist dann eher das, wo man Händler fragen kann, wo man aber auch die Dienstleister fragen kann, die dann eher so mit Schulterzucken noch antworten. Und sie sagen, ja, aber es gibt ja bestehende digitale Systeme. Dann muss natürlich dieser, ja, ich sehe es also ist auch ein bisschen als neuen Wettbewerber, dieser neue Wettbewerber digitaler Euro natürlich auch handfeste Argumente haben, sich in einem bestehenden Markt zu etablieren und zu behaupten. Ein Argument würde mir halt einfallen, das ist eben diese hohe Vertrauenswürdigkeit, die man eben dem physischen Euro entgegenbringt, dass man ihn dann eben auch beim digitalen Bezahlen hat und dadurch natürlich auch vielleicht Zielgruppen erreicht, die mit den konventionellen Bezahlarten im Onlinehandel heute ihre Schwierigkeiten haben. Und da weiß man eben nicht so ganz genau, was passiert da eigentlich mit den Daten und Zahlungsströmen im Hintergrund. Und da ist wohl der digitale Euro etwas vertrauenswürdiger.
So eine Gefühlsfrage am Ende. Mit wie viel Bargeld in Ihrem Portemonnaie, Herr Rüther, der Sie sich täglich mit Geldzahlungen auseinandersetzen, mit wie viel Geld in Ihrem Portemonnaie fühlen Sie sich wohl?
Ich fühle mich immer so wohl, dass ich immer von meinen abendlichen Besuchen in der Gastronomie auch notfalls noch mit dem Taxi nach Hause fahren kann. Also irgendwo zwischen 50 und 100 Euro sind da immer drin.
Thank you.
10 Schritte weg aus der Hauptstraße in Heidelberg in die St. Anna-Gasse rein ist ein Schokoladengeschäft, eine Schokolaterie. Mit rotem Teppich kann ich reingehen und das ist alles auch so in Kakaotönen hier drin gehalten und duftet natürlich auch. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ich sehe wirklich viele Pralinen, das Auge geht ja nach links und rechts, aber diese Kasse, die ist natürlich charmant. Da gibt es so eine richtige alte aus Metall Kasse, die noch groß anzeigt, analog, zum Beispiel wie viel Geld reingegeben wurde oder rausgegeben wird.
Dann sind das 30,80 Euro zusammen in der Karte. Sie dürfen einmal oben auflegen, bis es piepst. Dankeschön.
Also hier gibt es beides. Das Geräusch einer alten Registrierkasse und das mobile Kartenlesegerät.
Hat so funktioniert. Schauen Sie mal einmal den Beleg für Sie.
Vielen Dank.
Viel Freude beim Verschenken. Tschüss.
Guten Morgen.
Morgen, hallo.
Sven Gottfried, Sie sind der Inhaber der Schokolaterie hier in Heidelberg und Sie haben übernommen, nehme ich mal an, von den Vorgängern hier eine richtig alte Kasse. Was war Ihnen denn daran wichtig? Weil eben, man konnte ja auch mit Karte bezahlen, das geht ja auch bei Ihnen.
Richtig, aber ich sag mal so, vom Optischen, wie unser Geschäft aufgebaut ist, passt natürlich so eine alte Registrierkasse perfekt hinein. Aber jetzt mittlerweile müssen wir schon etwas auch mit der Zeit gehen und daher dann auch die EC-Zahlungsmöglichkeit.
Ist damit im Jahr 2023 das Finanzamt auch noch zufrieden?
Dadurch, dass wir ein eingesessenes Unternehmen sind, sind wir nicht verpflichtet gewesen, ein neues Kassensystem uns einzufügen. Und trotz allem wird trotzdem alles aufgezeichnet und auch digital ans Finanzamt weitergeleitet.
Gibt es da eine Schnittstelle oder müssen Sie das alles selber buchen abends?
Schnittstelle, ja.
Das geht mit der Registrierkasse.
Richtig.
Von Anno Dunnemals.
So ungefähr, es ist schon etwas modifiziert.
In so einem also traditionsbewussten.
Sie ist mit Strom auch. Also
sie ist mit.
Ja, ja.
Und welches Baujahr ungefähr? Was schätzen Sie denn da?
Ich glaube 1950. Ein 3,50 für Sie. Bin sofort wieder bei Ihnen.
Herr Gottfried, wie viel Umsatz machen Sie denn noch mit Bargeld?
Die Hälfte circa. 50%.
Gehört das für Sie einfach noch dazu oder würden Sie es lieber heute als morgen los sein, das Bargeld?
Eigentlich würde ich schon lieber die EC-Zahlungen abschaffen, natürlich, weil das sind ja auch Kosten für uns, das EC-Terminal. Kannst du einmal kurz rausnehmen?
Ja.
Wir zum Beispiel akzeptieren auch keine American Express-Karten, weil die am meisten Prozente von dem Umsatz haben möchten. Ich glaube, das sind mittlerweile bei unserem Anbieter, glaube ich, es waren irgendwie 7-8%, glaube ich, und das ist dann schon ordentlich.
Und beim Bargeld ist es einfach 1:1?
1:1.
Außer ein bisschen die Kosten für diese Rollen und sowas.
Ja, wobei ich dort auch von der Bank mittlerweile noch immer kostenlose Rollen bekomme.
Was ist der Trick?
Guter Kunde. Ich weiß es nicht, wieso. Eigentlich steht dabei 25 Cent die Rolle, aber ich bekomme sie immer kostenlos. Ich weiß nicht, wieso. Ich werde auch nie nachfragen, warum. Tschüss.
Gut. 6 und 7 sind es 13 und 6 sind es 19 und 50 weg. 17,50. Ja.
In der Heidelberger Hauptstraße. Hier wird nur bar bezahlt am Honigstand von Herrn Koch einmal die Woche. Jetzt gehen 3 Honiggläser hier über die kleine Trese. Herr Koch, was merken Sie denn so? Ist das noch okay, wenn man nur bar bezahlt und ohne EC-Karte? Wie ist das bei Ihnen?
Bitte? Wir bezahlen immer bar. Alles bar, dann weiß ich, was ich ausgib. Ich mag das nicht. Ich weiß, die Touristen, die bezahlen meistens mit Karte, aber wir bezahlen lieber bar.
Bar aus Überzeugung. Sie beiden, ja?
Ja, ja klar. Wir sind halt noch vom alten Schlag. Ich habe auch eine EC-Karte, aber die benutze ich nur bei großen Anschaffungen. Bei richtig großen. Schöner Tag.
Ja, ihr macht gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
Und Herr Koch, das funktioniert noch so ohne EC-Karte für Sie? Einmal die Woche hier der Stand, samstags in der Hauptstraße?
Ja, einwandfrei. Gut, es gibt welche, die haben nur eine Karte bei, die holen sich schon Bargeld irgendwo. Aber es klappt mit dem Bargeld. Gut.
Was merken Sie denn so Monatsanfang, Monatsende? Spielt das noch überhaupt eine Rolle? Ja. Wie viel Geld die Leute im Portemonnaie haben?
Ja, also Monatsende ist schon zäh, weil es ruhig ist. Monatsanfang und schönes Wetter ist gut. Monatsende, schlechtes Wetter, schlechtes Geschäft. Also extrem. Man merkt es schon, dass ich am Anfang größere Scheine habe, am Anfang vom Monat und am Ende vom Monat doch mehr Kleingeld. Ne?
Ist das für Sie als Händler auch irgendwie okay, nur Bares ist Wahres?
Ja, was soll ich dazu sagen? Also im Bargeld kann ich halt besser umgehen im Endeffekt. Ne? Ja.
Ist einfach praktisch, oder was?
Ist praktischer halt natürlich, klar. Praktischer, ich sehe, was ich habe, was ich verdient habe am Tag. Ja. Im Endeffekt, klar. Ja. Ich sehe, was im Geldbeutel ist. Und das sehe ich, wenn ich nur mit Karte oder so, Elektronik, das sehe ich halt nicht. Ja.
Dankeschön.
Schönes Wochenende. Ciao.
Bargeld in der Mitte des Raumes findest du eine goldene ovale Münze in einer Vitrine. Welches Tier ist dort abgebildet? Hirsch.
Hirsch ist die richtige Antwort im Kinderquiz, das dieser Junge im Geldmuseum der Bundesbank in Frankfurt am Main zusammen mit einem Grundschulfreund gerade gelöst hat.
Herr Rousseau, wo ist der Hirsch? Was hat das mit dem Hirschen auf sich?
Ach so, der Hirsch. Der ist
Ulrich Rousseau ist der Leiter des Geldmuseums, Historiker, und führt mich schnurstracks jetzt hier in den Hauptsaal rund ums Bargeld. Geht es dann rechts ab ins Geldkabinett. Es ist alles in Gold gehalten. Wäre eine Freude für Dagobert Duck.
Das ist hier das Geldkabinett, das ist unsere Schatzkammer, wo wir die Highlights halt unserer numismatischen Sammlung ausstellen. Und die Münze mit dem Hirsch, die haben wir hier mal vergrößert, damit man sie auch sehen kann. Da ist tatsächlich so ein hirschartiges Tier drauf auf der einen Seite, eine altgriechische Inschrift. Auf der Rückseite sind so komische geometrische Figuren eingeprägt. Und das ist tatsächlich eine der ersten Münzen der Welt, die es überhaupt gibt. Also ein halbwegs rundes Ding aus Metall mit einer beidseitigen Prägung, das als Geld gedient hat. Das Original liegt da unten dann in der Vitrine.
Und ist sehr viel kleiner und aus Gold, nehme ich an.
Ja, aus Elektron. Das ist eine Mischung aus Gold und Silber. Und so um 580 vor Christus zu datieren, also schon reichlich alt. Ja, und wir sind ziemlich stolz, dass wir dieses Stück haben. Der wissenschaftliche Begriff ist ein sogenannter Farnes-Stater. Farnes deswegen, weil die Inschrift, da spricht die Münze von sich selbst und sagt, ich bin das Zeichen des Farnes. Unglücklicherweise weiß niemand, wer oder was das war. Also ob eine Gottheit oder ein Herrscher, keine Ahnung. Also wir hoffen immer noch, gefunden worden ist das Stück in der Nähe von Ephesus, also im Westen der heutigen Türkei, dass da irgendwann nochmal eine Inschrift auftaucht, die uns etwas mehr über Herr, Frau oder Gott Farnes berichtet.
Also repräsentiert die Münze was? Sie steht für was immer, seit Beginn?
Genau. Münzen stehen immer für etwas, stehen immer für Herrschaft, auch für Staatlichkeit. Deswegen sind auf Münzen traditionellerweise dann eben auch die Herrscherbilder drauf, ganz früh an bis, ja, im Grunde bis in die Gegenwart hinein.
Und für Wert? Wann fangen da Ziffern an, sich drauf zu tummeln?
Auch sehr früh. Das ist relativ ungewöhnlich, dass hier nichts drauf ist. Das finden wir dann ganz, ganz früh, weil das ist ja dann eben auch die Zahlungsmittelfunktion. Ich muss ja sozusagen merken, welcher Bruchteil der Geldeinheit es dann tatsächlich ist. Das ist hier bei den ganz frühen noch nicht, weil die noch keine Unterteilung haben. Es gab nur diese und die waren durch ihr Gewicht definiert. Das sind so 14, irgendwas Gramm. Der nächste Entwicklungsschritt sind dann regelrechte Münzsysteme. Da gibt es dann eben auch abgestufte und da tauchen dann auch die Ziffern auf.
Wann kam denn der erste Geldschein auf, wo Sie sagen würden, den hätten wir auch gerne in unserem Geldmuseum? Oder haben Sie ihn sogar?
Den haben wir.
Dann hin mit uns.
Also der Geldschein ist zweimal erfunden worden. Einmal von den Chinesen, die haben das sehr früh erfunden. Muss man nur auf die andere Seite kommen, denn die Rückseite ist langweilig. Da ist wenig drauf.
Der älteste Geldschein der Welt,
ja,
sagen Sie.
Ja, das ist eine schamlose Marketinglüge. Es müsste korrekt heißen, einer der ältesten erhalten gebliebenen. Wir wissen davon, dass die Chinesen seit dem 10. Jahrhundert Papiergeld benutzt haben. Davon ist aber nichts erhalten geblieben. Der ist hier so um 1375 zu datieren, aber ältere gibt es auch tatsächlich nicht.
Das ist die Ming-Dynastie, die mit den Drachen, ja?
Ja, ja, genau. Und wir haben dann...
Ist auch ein Drache drauf?
Nee, da ist alle. Hier oben ist der chinesische Kaiser genannt, der sozusagen der Verantwortliche ist für die Ausgabe dieses Geldes. Hier diese Münzschnüre, das sind auf Schnüren aufgereihte chinesische Münzen. Die hatten ein Loch in der Mitte. Das zeigt den Wert an. Und hier unten steht ganz modern die Strafandrohung für das Produzieren von Falschgeld. Die ist im Übrigen drastisch. Hier wird Tod durch Enthaupten angedroht. Das ist tatsächlich einer der ältesten erhalten gebliebenen Geldscheine der Welt. Und jetzt lasse ich den hier wieder verschwinden.
Mit dem Wunsch, als nächstes zu öffnen, vielleicht den ältesten deutschen Geldschein.
Ja, das können wir auch gleich machen. Der führt uns nach Sachsen, die kursächsischen Kassenbilliers.
Datiert was hier mit 1772?
1772. Ja, die waren auch relativ lange, die waren bis ins 19. Jahrhundert hinein im Umlauf. Auch ein erstaunlich wertstabiles Papiergeld, weil die sächsischen Kurfürsten, später dann Könige, diese Geldmenge des Papiergelds sehr strikt kontrolliert haben. Das Problem beim Papiergeld ist ja, ich kann es relativ leicht vermehren. Und wenn ich es zu stark vermehre, produziere ich eine Inflation. Und dann verfällt der Wert des Papiergelds. Und das hat man hier aber relativ lange gut vermeiden können.
Herr Rousseau, das ist ja nun eine Herausforderung seit Aufkommen hier in Deutschland, 1772 ja bis heute. Wir biegen wieder ab hier in den Bargeldbereich, wo man erstmal reinkommt. Der Blick ins eigene Portemonnaie, finde ich, das kann ich wieder nachvollziehen. Und ich laufe mal zu auf die Banknoten einfach hier, die ganzen Euro-Banknoten, die es seit der Ausgabe Anfang 2002 gibt. Und es hört da schon wieder auf. Es gab mal in der ersten Serie sogar 500-Euro-Scheine mit so einer modernen Brücke drauf, einem Europasymbol und einem gläsernen Neubau in zart altrosa-violett, irgendwie in diesem Farbton. Aber bei der Neuauflage im Jahr 2013, da fehlt der auf einmal. Ja, weil sie ihn nicht mehr sich leisten konnten?
Nein, nein, die EZB hat ja beschlossen, sozusagen, sie hat begonnen mit der Ausgabe der zweiten Serie und während die zweite Serie, die kam ja stückweise je nach Stückelung in Umlauf, irgendwann wurde dann beschlossen, es wird in dieser neuen Serie keinen 500-Euro-Schein mehr geben. Und wie Sie sehen, sind wir selber bei der Museumsgestaltung von dieser Entscheidung überrascht worden, denn wir haben den Platz in der Vitrine schon dafür vorgesehen gehabt und dann halt die Ecke dann genutzt, um noch zwei Textfelder da anzubringen, statt der zwei Geldscheine.
Mit einer Begründung, warum nicht?
Naja gut, die Begründung war einfach, der 500-Euro-Schein ist überwiegend zur Bargeldhortung benutzt worden und das ist natürlich ein Phänomen, das gerne auch in Bereichen genutzt wird, die wir gemeinhin der Kriminalität zurechnen und das wollte man dann bekämpfen.
Jetzt sind wir hier in Frankfurt, das ist die Geldstadt in Deutschland, die Bankenstadt. Wie würden Sie denn das heutzutage beschreiben, das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Bargeld? Ist das im Vergleich mit Europa, mit Nachbarländern besonders ausgeprägt?
Also da glaube ich, muss man unterscheiden, je nach Generation. Also wir haben ja hier unterschiedliche Altersgruppen im Museum und die Altersgruppen reagieren unterschiedlich auf das Thema Bargeld. Also Leute, die so mein Alter sind, ich bin jetzt so Mitte 50, noch ein bisschen jünger und dann auch älter, das ist eine sehr bargeldaffine Kohorte. Aus den Bereichen kriegen wir auch immer bei Führung so das Feedback, wird es denn noch Bargeld geben und wie lange? Und wir sagen dann immer, na gut, es hängt davon ab, ob ihr es benutzt, weil es ja letztlich eine Konsumentenentscheidung ist. Aus dem Bereich der Jüngeren, also der Schulklassen, die wir hier haben, die fragen nach Bitcoin und nach Kryptoassets und Bargeld, ja, das benutzen die wohl auch, aber das ist für die kein Herzensthema. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind die Deutschen eifrige Bargeldnutzer. Andere Länder in Europa sind das nicht. Wenn man in die baltischen Staaten geht, ist es weithin ungebräuchlich. In Schweden ist es praktisch völlig ungebräuchlich geworden. In Österreich wiederum, die sind ähnlich wie wir, was die Bargeldnutzung angeht. Interessanterweise auch die südeuropäischen Staaten. Auch da ist Bargeldnutzung noch relativ weit verbreitet. Also es gibt da ein buntes Bild. Aber ich glaube, die Selbstwahrnehmung der Deutschen ist überwiegend die eines bargeldaffinen Volkes.
Ulrich Rousseau, als Leiter des Geldmuseums der Bundesbank in Frankfurt sind wir jetzt in einer ruhigen Ecke gelandet, Ihrer Geldausstellung. Da geht es um die Geschichte der D-Mark, immer noch gerne besucht, die Nische. Wenn man sich bückt und beugt, kann man Schubladen aufmachen und wir gehen mal mit Entschlossenheit an das Fach, wo DDR-Geldscheine zu sehen sind, vom Thomas Münzer auf dem 5-Mark-Schein über die Clara Zetkin, genau, 10 Mark, dann Goethe 20
Mark und dann Friedrich Engels 50 und Karl Marx auf dem 100-Mark-Schein. Also sozusagen eine bunte Mischung aus deutscher Klassik und sozialistischen Heroen.
Und interessant ist, dass Sie dann auch noch einen 200-Ostmark-Schein haben und einen 500-Ostmark-Schein. Ich habe den nie erlebt in meiner DDR-Kindheit. Man sieht beim 200er zum Beispiel eine Familie vor einem Plattenbau mit zwei Kindern, eins auf dem Arm, lächeln und schreiten irgendwie voran. Was ist denn das mit diesen Geldscheinen? Warum gab es die nicht wirklich?
Die sind gedruckt worden, aber nicht in Umlauf gegeben worden, weil das Politbüro Angst hatte, die Ausgabe dieser neuen Scheine mit den hohen Werten könnte von der Bevölkerung der DDR als Inflationssignal verstanden werden. Dann hat man die lieber zurückgehalten. Und dann hat man sozusagen nach der Wiedervereinigung palettenweise diese eingeschweißten 200- und 500-Mark-Scheine gefunden. Und ein paar sind natürlich dann bei uns in die Sammlung gekommen. Und die übrigen sind wie der gesamte Rest des DDR-Papiergelds dann vernichtet worden.
Geschreddert wo?
Ja, das ist eine sehr ulkige Story. Die hat man erst, weil es ja auch so Baumwollpapier war, in Säcke gebracht und dann in einen Stollen irgendwo im Harzvorland verbracht. Und da sollten die vor sich hin kompostieren. Und dann tauchten nach einiger Zeit in erstaunlichen Mengen muffig riechende DDR-Geldscheine in Sammlerkreisen auf. Und dann hat man nachgeguckt und gesehen, okay, da ist eingebrochen worden. Und dann hat man all die Scheine da wieder rausgeholt aus dem Stollen und dann tatsächlich verbrannt.
D-Mark kann ich noch in Euro umtauschen, D-Mark. Unbegrenzt, aber DDR-Geld, DDR-Mark nicht?
Nein, DDR-Mark kann man nicht mehr umtauschen, das sind alle Fristen längst abgelaufen. D-Mark kann man in der Tat, wenn man die irgendwo findet, nach wie vor unbegrenzt umtauschen, macht man am besten in einer Filiale der Bundesbank.
In dieser Vitrine sind 10 Forum-Mark. Das ist so ein Zwitter zwischen Ost- und Westgeld gewesen. Zu DDR-Zeiten konnte man damit ja in den Intershops Westwaren erwerben oder knappe Güter. Für was steht das noch?
Naja, es steht eigentlich für die Tatsache, dass es in der DDR eine offizielle Währung gab. Das war die Mark der DDR und inoffiziell lief ja auch D-Mark um. Die berühmten blauen Fliesen, die dann ja auch in Anzeigen genannt wurden. Tausche irgendwas gegen blaue Fliesen heißt, ich habe Westgeld und bezahle dann damit. Und dann hat man eben über die Intershops ja versucht, sozusagen dieses Westgeld der Bevölkerung zu mobilisieren. Und wenn man da einkaufen wollte als DDR-Bürger, musste man ja erstmal Westmark in diesen Forumscheck umtauschen. Und damit konnte man dann im Intershop bezahlen. Das war halt ein Versuch, sozusagen die in der Bevölkerung umlaufenden Westdevisen sozusagen staatlich zu kontrollieren. Das war so mäßig erfolgreich.
Wie erfolgreich ist das Modell heute, wenn wir den Euro haben und auf Europa schauen?
Also der Euro ist schon eine erfolgreiche Währung, auch über das eigentliche Euro-Währungsgebiet hinaus. Ist ja weltweit, wenn man so will, die zweitwichtigste Reservewährung nach dem amerikanischen Dollar. Und es gibt ja auch eine Reihe von Ländern. Berühmtestes Beispiel in Europa ist das Kosovo, die den Euro einfach als Währung für sich übernommen haben, ohne dass sie jetzt tatsächlich Mitglied der Eurozone wären.
Das Wetter war in diesem Jahr lange Zeit sehr stabil und damit richtig gut für Straßenmusik. Mein 17-jähriger Sohn Johann war immer wieder mit seinem Cello unterwegs. Nach so einer Reise hat er eine große Sporttasche voll mit Münzgeld. In der Sparkasse Linz am Rhein gibt es einen Automaten im SB-Bereich, der allen die Einzahlung sehr erleichtert, sogar außerhalb der Öffnungszeiten.
Was ist genau drin?
Ja, also quasi die Beute von der Straßenmusik der letzten Tage, die ich mit einem Freund gemacht habe. Ist auf jeden Fall ordentlich was zusammengekommen und ja, das habe ich jetzt eigentlich vor einzuzahlen hier.
Die Schiebetür hier, die öffnet sich. Straßenmusik der letzten Tage. Wie viele Stunden Arbeit war das? Und wie viele Musiker wart ihr?
Also wir waren zu zweit, Geiger und Cello. Wir kennen uns aus dem Landesjugendorchester. Und in erster Linie machen wir es, weil es uns Spaß macht. Und das Geld ist dann natürlich ein schöner Nebeneffekt. Ja.
Wo wart ihr? Wo habt ihr gespielt?
Wir haben in Heidelberg gespielt erst. Und dann habe ich über Nacht in Kaiserslautern bei ihm übernachtet. Und am Tag danach haben wir dann in Mainz noch gespielt, bevor ich dann von Mainz aus wieder hier zurückgefahren bin.
Dann gucken wir doch mal, was das Bargeld jetzt hier gibt und wie sich das so anhört. Man kann nicht viel falsch machen. Steht groß dran, bitte geben Sie Ihre Karte ein. Also, die Karte ist drin und jetzt kann man sagen,
Bargeldeinzahlung, Kartenkonto. Ja, die Scheine werden noch raussortiert. Und dann. Bitte legen Sie Ihre Münzen in das Münzeingabefach.
Maximal 14.995 Euro.
Ich denke, das ist nicht ganz, ne?
Ganz schön viel Geld. Wo gab es das meiste Münzgeld?
Das war tatsächlich in Mainz, wobei ich sagen würde, dass in Heidelberg am meisten zu einem Zeitpunkt zusammengekommen ist, weil sich da dann so eine richtige Menschentraube gebildet hat, aber in Mainz war einfach der Stundenlohn war quasi am höchsten. Die stündliche Bezahlung.
So, jetzt ist es erstmal weg. Was passiert?
Abwarten. Das Geld wird erstmal geprüft.
Ein paar Münzen wollte er nicht, aber es sind 20 Cent und 10 Cent.
Ja. Ja, gut. 370 Euro und 53 Cent in Münzen. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Es ist relativ selten, dass man Scheine bekommt. Aber wenn, dann merkt man sich eigentlich sogar auch die Person. Und das ist witzigerweise, also wir haben glaube ich viermal einen 10-Euro-Schein bekommen und so. Und die Gesichter merkt man sich dann auf jeden Fall. Das ist auch total schön, weil man dann auch so teilweise Komplimente bekommt, die auch wirklich ziemlich persönlich sind und hört, wie die Leute das freut. Also wenn man dann mal hier ein paar 5-Euro-Scheine gab es schon, auch einzelne 10-Euro-Scheine, aber das ist wie gesagt eher selten. Und was man unterschätzt, ist halt das Münzgeld. Wie gesagt, 370 Euro in Münzen ist ordentlich und die Scheine sind eigentlich nur ein kleiner Anteil.
Gab es auch welche, die sagten, oh, ich würde euch gerne was geben, ich habe aber kein Bargeld dabei?
Ja, tatsächlich schon. Das ist natürlich dann, wenn man mal an die Zukunft denkt, ein Problem, weil das immer weniger wird.
Also kamen die dann wieder?
Nee, also dafür waren sie sich dann selber wahrscheinlich auch zu faul. Es ist auf jeden Fall öfter vorgekommen. Mehrere Leute sind auf uns zugekommen und sagten, sie hatten kein Bargeld dabei. Und das wird natürlich in Zukunft auch mehr werden.
Bargeld, ein Auslaufmodell? Wie lange Deutschland noch mit Euro und Cent bezahlt? Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert.